Hebräer 11, die Verse 1 bis 40. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort befreit worden sind, sodass die Dinge bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu erachtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie es versuchten. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umgezogen waren. Durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entkommen, sie sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen und stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert, zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in der Wüste und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Amen. Soweit der Text. Ganz kurz nochmal beten. Herr, ich danke dir für deine große Gnade. Ich bitte dich auch, du siehst, dass wir in unserer Gemeinde einen weiteren Ältesten brauchen, Herr. Zeige du uns den Weg dorthin. Ich bitte dich jetzt für Ulf, sei du bei ihm, segne ihn bei der Auslegung deines Wortes. Amen.
Ich hoffe, diese Lesung war nicht zu anstrengend für euch. Es war ja ziemlich viel. Danke, Achim. Ich weiß, was es bedeutet, so viele Texte zu lesen. Lass uns mal kurz beten. Ja, Herr, du hast uns diesen Text, die Länge des Textes auch zugemutet. Aber es ist keine Zumutung in dem Sinne, Herr, sondern es soll uns ja führen, es soll uns ja leiten, es soll uns ja Mut machen, es soll uns befähigen. Hab Dank für diesen Text und hilf, dass wir es so verstehen, wie du es sagen möchtest, Herr. Dass ich auch selber das verstehe, was du uns sagen möchtest. Nimm diese Zeit in deine Hände und lass es eine gesegnete Zeit sein. Eine Zeit, die Frucht bringt. Wenn nicht heute, dann morgen. Amen. Dieses Kapitel des Hebräerbriefes ist sehr lang. Deshalb weiche ich von der Vers-zu-Vers-Auslegung ab und werde mit euch 3 Punkte durchgehen, die in diesem Kapitel meines Erachtens die Hauptsache bilden. Der Glaube an sich, Zeugen des biblischen Glaubens und Sieg und Leid des Glaubens. Wie ihr gemerkt habt, ist in diesem Kapitel der biblische Glaube das Hauptstück. 24 Mal wird er in diesem Kapitel hervorgehoben, aber nicht nur in diesem Kapitel bildet es den Hauptanteil, sondern die ganze Bibel durchzieht die Frage nach dem Glauben des einzelnen Menschen. Für Jesus war es ohne Zweifel die große Eigenschaft der Menschen, die für die Errettung notwendig war. Aber er selbst fragte sich, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden auf Erden? Glaube. Was ist das? Unser erster Vers in Kapitel 11 des Hebräerbriefes sagt uns dies. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Nun erwartet man in den folgenden Bibelversen eine theologische Erklärung, was der Begriff Glaube für den Briefeschreiber bedeutet. Aber weit gefehlt. Es wird in den folgenden Versen keine Begriffserklärung geliefert, sondern anhand von Personen, von lebendigen Beispielen wird die Auswirkung des Glaubens beschrieben. Im Verlauf der Predigt werden wir uns einige Beispiele ansehen. Aber lasst uns zuerst kurz bei dem Begriff Glaube verweilen. Nicht gemeint sind die kurzfristigen Erwartungen an Umstände wie: Ich glaube, dass es morgen regnen wird, oder ich glaube, dass mein Chef mir eine Gehaltserhöhung zusprechen wird. Das ist mit dem Begriff des biblischen Glaubens nicht gemeint. Der biblische Glaube ist ein Fürwahrhalten einer realen, unsichtbaren Welt, die ebenso existiert wie die sichtbare Welt, in der wir hineingeboren werden. Nicht erzeugt Gott uns Dinge, die wir auf einmal mit unseren Sinnen wahrnehmen, sondern sie sind schon lange da. Nur nehmen wir sie durch Augen wahr, die Gott uns erst öffnen muss dafür. Ich habe uns zwei Beispiele mitgebracht. Hagar und Lisa, beides Beispiele aus dem Alten Testament. Im ersten Fall irrte Hagar, die Mutter von Abrahams ersten Sohn Ismael, in der Wüste umher und war am Verdursten. Da heißt es in 1. Mose 21, Vers 19, und Gott öffnete ihr, also Hagar, die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab den Knaben zu trinken. Der Brunnen war vorher schon da, in der für Hagar unsichtbaren Welt, und Gott ließ diesen Brunnen für sie sichtbar werden. Das zweite Beispiel kommt aus dem zweiten Buch der Könige. Elisa und sein Knecht waren von feindlichen Soldaten auf einem Berg eingeschlossen und sein Knecht hatte Angst vor der Übermacht. Da sprach der Prophet Elisa zum Herrn: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah, und siehe, der Berg war voll Folge, Rosse und Streitwagen rings um Elisa her und diese beschützten die beiden. Die Rosse und die Streitwagen waren ja schon vorher da, in der anderen Welt, die wir mit natürlichen Augen nicht wahrnehmen können, sie auch nicht ertasten und erfühlen können. Aber vor allem ist der biblische Glaube ein Vertrauen auf die Vertrauenswürdigkeit Gottes. Dieser Glaube gibt uns die Gewissheit, dass das, was Gott uns sagt, wahrhaftig ist und dass seine Zusagen real werden, das heißt, in unser Leben sichtbar eintreten werden. Was ist die Grundlage des Glaubens an Gott? Man glaubt ja nicht aus heiterem Himmel an einen Gott. Wir vertrauen heute auf die Zusagen in der Schrift, der Bibel, die wir in den Händen halten können, weil uns eine innere Stimme sagt, das ist die Wahrheit, das ist das Richtige. Bei mir zumindest war das so und von anderen Geschwistern habe ich es auch gehört. Auf was aber vertrauten die Menschen, die uns in der Schrift als Glaubenshelden vorgestellt werden? Sie hatten die Schrift so nicht in den Händen, sondern sie folgten den direkten Offenbarungen Gottes, in welcher Form auch immer sie vorkamen. Aber auch du. Du bist doch nicht irgendeines Morgens aufgewacht und du hast gesagt, ab heute will ich an einen Gott glauben. Sondern Gott selbst war es, der sich dir, in welcher Art und Weise auch immer, geoffenbart hat, dass er ist. Die Antwort darauf zeigt sich in deinem Glauben, der genährt wird durch biblisches Wissen und persönliches Erleben durch die Erfüllung seiner Verheißungen. Wir sind immer noch beim Glauben. Ich habe Menschen kennengelernt, die sagten mir, sie können nicht glauben und sie beneiden mich um den meinigen. Sie können nicht glauben? Mit Verlaub, das ist Nonsens. Jeder glaubt etwas. Die Frage ist nur, was man glaubt. Der Glaube, es gibt keinen Gott, ist auch ein Glaube, denn er beeinflusst das Leben derer, die so glauben, und zwar massiv. Wisst ihr, was ein Axiom ist? Wunderbar. Das sind Grundprinzipien der Logik, beziehungsweise darauf baut vieles auf. Ich hoffe, ich habe das nicht schon mal erzählt, ich war ein bisschen unsicher. Ich erzähle es trotzdem. Ein Axiom bezeichnet einen Grundsatz, der keines Beweises bedarf, den man nicht mehr zu hinterfragen braucht, ja, den man gar nicht mehr hinterfragen soll. Das unerschütterliche Fundament, auf dem alle anderen Theorien des Lebens beruhen und aufbauen. Ein Grundsatz in der Naturwissenschaft ist, es gibt keinen Gott. Und alle Hinweise auf ein höheres Wesen, wenn sie später durch mehr aufgedeckte Fakten und noch genauere Untersuchungen als haltlos erweisen. Die Welt und das Leben sind ohne Eingreifen eines höheren Wesens entstanden, von selbst, aus dem Nichts. Das ist ein Axiom. Das ist ein Grundsatz, auf dem alles andere in dieser ach so gelehrten Welt aufbaut und an dem auch nicht gerüttelt werden darf, wenn du in der Welt anerkannt werden willst. Die Anhänger dieses Grundsatzes sagen, sie müssten nicht etwas beweisen, was es nicht gibt. Das heißt, sie meinen damit, sie müssten nicht beweisen, dass es keinen Schöpfer gibt. Unter uns gesagt, sollte dieses Wesen, der Schöpfer dieser Welt und das Leben darauf, höchstpersönlich auf der Erde erscheinen und Zeichen und Wunder tun, die seine Macht und Schöpferkraft aufzeigen. Die Anhänger dieses Axioms würden auf ihren Grundsatz verweisen, es kann keinen Gott geben, und würden lieber den lebendigen Beweis beseitigen, aus der Welt schaffen. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Der Glaube an Gott wird durch einen Willensakt geboren. Genauso wie der Glaube, es gibt keinen Gott. Erst in der Neuzeit kam überhaupt die Idee auf, es gebe keinen Gott. Erst seit Darwin gab es eine These, genannt die Evolution, die von der Entstehung einer Welt sprach, die keines Gottes bedarf. Aus dem Nichts zu der Fülle des Lebens, hervorgerufen durch unüberschaubare Zeiträume und den Begriff Zufall. Das verkleistert dem Menschen das Gehirn. Bei mir zumindest war das damals so, denn ich war ja auch ein Anhänger dieser Theorie. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Was sind denn aber Hunderte, Tausende, Hunderttausende, Millionen, ja, Milliarden Jahre? Da kann viel passieren, dachte ich. Und so denken heute auch noch Menschen. Aus dem Chaos des Urknalls sollte von allein Ordnung entstehen. Ihre These ist, aus der Unordnung entsteht durch Zeit und etwas, was sich Zufall nennt, der doch nur ein statistischer Wert ist, Ordnung höherer Art. Bei mir zu Hause sieht das anders aus. Ich kann so viel Ordnung halten, wie ich will, es wird unversehens Chaos daraus. Aber vielleicht muss ich nur lang genug warten, bis zufälligerweise wieder Ordnung im Kleiderschrank eintritt. Auf diese These der Evolution stürzten sich alle, die sowieso mit Gott haderten. die sich nicht göttlichen Regeln und Geboten unterwerfen wollten, die ein Leben führen wollten, als gäbe es keinen Schöpfer, dem sie verantwortlich wären. Das gab es vorher in der Antike auch schon. Nur war man da nicht ohne Glauben an einen Gott, sondern man beugte sich Götzen, deren Göttlichkeit sich Menschen ausgedacht haben und nach deren Regeln man dann leben wollte. Und somit kommen wir langsam wieder zu unserem Predigttext zurück. Und zwar Zeugen des biblischen Glaubens. Der Glaube an Gott ist ja nicht erst mit Mose oder Jesus in die Welt gekommen, sondern Adam und Eva wussten doch, dass der Schöpfer sie geschaffen hat. Gott sprach doch von Angesicht zu Angesicht mit ihnen. Das war also bei dem ersten Menschengeschlecht kein Glaube, sondern Wissen um die reale Existenz Gottes. Ich muss ja auch nicht glauben, dass ich mit meiner Frau verheiratet bin, ich weiß es. Bei den nachfolgenden Generationen war das aber schon anders. Sie kannten nur die Erzählungen ihrer Eltern oder Großeltern. Oder sie hatten vielleicht persönliche Erfahrungen mit Gott selbst oder mit seinen himmlischen Boten gemacht. Das prägt den persönlichen Glauben der Menschen, die im Hebräerbrief 4, Kapitel 11 beschrieben werden. Uns werden ja nicht die vorgestellt, die wegen ihres Unglaubens verloren ging, sondern die, die durch ihren Glauben handelten und von der Schrift ein gutes Zeugnis dafür erhielten. Siehe unser Vers 2. Unser Vers 3 sagt aus, was auch heute Wissenschaftler bestätigen, dass aus dem Nichts etwas entstand. Gott sprach, es werde, und es war da. Der Wissenschaftler spricht vom Urknall. Nur warum das so ist, da scheidet sich schon wieder Spreu vom Weizen. Dass das so ist, dass aus dem Nichts etwas entsteht, das geht über mein menschliches Verständnis hinaus. Von nichts kann nichts kommen. Das sagt mir meine Logik und wahrscheinlich auch deine Logik. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ein allmächtiger Gott existiert, dem ich alles Gute zutrauen kann, dann habe ich auch keine Probleme mehr damit, dass da etwas ist, das vorher nicht da war. Denn er war doch vorher da. Diese Problemlösung haben die auf der Hochschule nicht. Sie müssen diesem Axiom einfach glauben, dass da etwas kam, was vorher nicht war. Das erfordert einen größeren Glauben, der den meinen übersteigt. Also glauben die Gottesleugner auch große Dinge. Unsere ersten Glaubenshelden sind Abel, Henoch und Noah in den Versen 4 bis 7. Es sind die Helden des Glaubens vor der Sintflut. Ich möchte eine These kurz aufstellen. Der Glaube in einem Menschen ist der Beweggrund, warum er etwas tut oder unterlässt. Abel, der Sohn Adams, muss geglaubt haben, dass das Blut von Tieren, die geopfert wurden, die Sünde des Menschen zumindest bedeckt, bis das wahre Opfer Gottes erscheinen wird. Seine Eltern werden von dem Sündenfall doch berichtet haben. Und dass Gott ihnen nach dem ersten Sterben eines Tieres ein Fell gab, das ihre Blöße bedeckte, ihre Schuld bedeckte. Und Abel fing an Gott zu glauben. Er fing an, Tiere zu opfern, um einen vergebenen Gott zu bekommen. Er sehnte sich nach der Nähe Gottes. Und ich hoffe, du auch. Anders kein. Obwohl er dasselbe wusste wie Abel, wollte er sich Gott mit eigenen Vorstellungen und Ideen nahen. Sein Glaube richtete sich nicht an die Realität Gottes aus, sondern an seinen Wünschen und an seinen Wollen. Deshalb wurde sein Opfer von Gott verworfen. Es war der falsche Glaube. Der zweite erwähnte Name ist die geheimnisvolle Gestalt des Henoch. Er war der siebte nach Adam. Das heißt, er wandelte mit Gott 300 Jahre. Wandeln mit Gott heißt nicht nur seinen Namen zu kennen und ihn ab und zu eine Stunde der Lebenszeit zu gönnen, vielleicht so sonntags vormittags, sondern ihm zu vertrauen und ihn zu lieben. Mit ihm das ganze Leben zu schreiten, so wie die Gemeinde es mit Jesu machen sollte. Gott teilhaben zu lassen an den Freuden und Kümmernissen auch des Alltages. Gott hatte Freude an Henoch und nahm ihn vor der Sintflut durch eine Entrückung von dieser Welt weg. Lebendig in den Himmel aufgenommen. Wer wünscht sich das nicht von uns? Meiner Erkenntnis nach wird auch die Gemeinde, die Braut Jesu, vor der großen Flut der Trübsal lebendig zum Herrn gehen, einfach weil die Gemeinde Jesus liebt und er sie. Ich weiß, dass verschiedene Bibelausleger es auch anders sehen, aber es fehlt mir einfach der Glaube, dass wir, die wir Jesus bzw. den Geist Gottes in uns haben, mit der gottlosen Welt durch die Strafgerichte Gottes müssen. Sollten aber diese Bibelausleger doch recht haben, die meinen, in der Mitte oder am Ende der Trübsalzeit wird die Entrückung stattfinden, so bin ich gewiss, dass der Herr uns bewahren wird und dass keine Prüfung unser Durchhaltevermögen übersteigen wird. Dann ist doch die Frage zu klären, was hatte Henoch an sich, dass Gott gefiel? Vers 6 beantwortet uns die Frage. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Der Glaube Henochs war es, der sich abhob vom Glauben seiner Zeitgenossen. Das liebende, gehorsame Zutrauen in Gottes Fürsorge und das Teilhaben lassen Gottes am eigenen Leben, das war es, was dem Schöpfer an Henoch gefiel und das er schlussendlich belohnte. Frage in den Raum. Wie viel lässt du Jesus teilhaben an deinem Leben? Gehst du den Herrn stürmisch und energiegeladen voran und der Herr muss dir hinterherlaufen und deine Verletzungen heilen, die du dir durch unachtsame, einsame Entscheidungen zugezogen hast? Oder bist du eher der träge Typ, dem der Herr 10-mal sagen muss, wo für dich das Heil liegt, bis du dich endlich aufraffen kannst, seinen Befehlen zu folgen? Das alles ist kein Wandeln mit Gott, so wie die Bibel es als Glauben bezeugt. Suchen, fragen, hören, befolgen und den Herrn teilhaben lassen am Erfolg und an den Niederlagen, das ist das, was Henoch auszeichnete. Er lebte mit Gott, er glaubte Gott. Der dritte war Noah, dem hier der Glauben bescheinigt wurde in Vers 7. Gott gab ihm eine göttliche Weisung und somit einen Auftrag. Das ist normalerweise kein Problem, aber die Art und Weise dieser Aufgabe stellte Noah vor einer großen Glaubensprüfung. Noah sollte etwas vorbereiten, wofür eigentlich keine Notwendigkeit bestand. Es gab bisher nie ein Hochwasser, geschweige denn eine Sintflut. Der Auftrag hatte ein Zeitvolumen, das 120 Jahre betrug. Über 100 Jahre lang den Spott und den Hohn der Mitmenschen im Genick hielt Noah aber nicht davon ab, unbeirrt am Auftrag Gottes zu arbeiten. Was war sein Antrieb dafür? Die Schrift sagt, es war die Gottesfurcht, die er hatte. Er, dem die Schrift bescheinigt, dass auch er mit Gott wandelt nach 1. Mose 6. Er glaubte der Fürsorge Gottes für ihn und seine Familie und er sah den Zorn Gottes über die sündige Welt. Noah sollte sich eine Arche bauen, die ihn vor dem kommenden Zorngericht Gottes schützen sollte, ihn und seine Familie hindurchtragen sollte. Gottes Fürsorge trieb ihm dazu. Und wir heute? Wir wissen es aus der Schrift. Wir sehen es im Alltag. Das Zorngericht Gottes über diese immer gottloser werdende Welt wird kommen. Die Schatten bauen sich schon auf. Und unsere Arche und unsere Rettung, wo ist diese? Wir lieben doch auch unseren Schöpfer und wollen mit ihm wandeln. Wo ist unsere Rettung? Wo ist unsere Arche? Unsere Rettung liegt ganz allein in Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Gott, der Vater, gab seinen Sohn für uns, als wir ihn noch ablehnten. Wie viel mehr, wenn wir seine Rettung erleben durch seine Fürsorge, weil wir doch inzwischen seine Kinder geworden sind. Wer Jesus Christus seinen Herrn nennt, der ist errettet. Und wer Jesus, den Sohn Gottes, ablehnt, der bleibt verloren. Jesus Christus ist unsere Arche, die uns durch das Zorngericht Gottes über die Sünde der Welt hindurchträgt. Und dann stellt uns die Schrift einen Mann vor, den die Schrift den Stammvater des Glaubens nennt, Abraham. Ganze 11 Verse widmet sich die Schrift in unserem Text der Familie Abrahams. Wie es dazu kam, dass Abraham gläubig wurde, das entzieht sich meiner Bibelkenntnis. Das, was die Schrift hier sagt, ist, aus Glaubensgründen gehorchte Abraham Gott und er verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er geführt werden sollte. Und das ist unsere Not. Wir wollen verstehen, warum Gott etwas so oder so in unserem Leben macht. Und wenn wir es mit unserem begrenzten Verstand nicht nachvollziehen können, meinen wir, es käme nicht von Gott und wir sperren uns. Wir weigern uns, weiterzugehen. Natürlich nennt Jesus uns Freunde und nicht mehr Knechte nach Johannes 15,15. Aber das heißt nicht, dass der Herr uns in alle Vorhaben seinerseits im Detail einweisen muss. Es muss auch Vertrauen unsererseits für ihn da sein. Und Vertrauen zeigte Abraham, auch bei der Glaubensprüfung, die nur für ihn galt. Durch die befohlene Opferung seines Sohnes Isaak wäre doch nach menschlichem Ermessen die verheißene Lebenslinie zu einem großen Volk abgeschnitten, deren Vater doch Abraham selbst sein sollte. Doch das war Abraham nicht wichtig. Wichtiger war sein Glaube an einen barmherzigen Gott, der keine Fehler macht und in dem nichts Böses ist. Diese Liebe zu seinem Schöpfer war größer als die Liebe zu seinem leiblichen Sohn. Was wäre unsere Antwort gewesen? Ihr habt bestimmt schon mal drüber nachgedacht. Natürlich verlangt unser Herr nicht, dass wir unsere Kinder töten. Im Gegenteil, er möchte, dass wir sie lieben. Aber wir sollen ihn, Gott, an erster Stelle setzen, wenn wir uns entscheiden müssen und nicht die Familie. Beispiel gefällig? Es gibt Eltern, die richten sich bei der Wahl ihrer Gemeinde nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder, losgelöst davon, ob das Wort Gottes dort biblisch ausgelegt wird oder nicht. Die Kinder sollten sich aber nach den geistlich reiferen Eltern richten und nicht umgekehrt. Und die Eltern sollten sich am Wort Gottes ausrichten und nicht nach den weltlichen Wünschen und Bedürfnissen ihrer Kinder. Wenn wir ihn an erster Stelle setzen, also das Reich Gottes zuerst, dann sorgt er für das andere, auch für die, die uns anbefohlen sind. Abrahams Glaube bewirkte aber noch was anderes. Sein Herz hängte sich nicht mehr an das Sichtbare dieser Welt, sondern es hängte sich an den unsichtbaren, ewigen Gott. Abraham fühlte sich von der Erde losgelöst und fremd. Die Schrift nennt ihn Pilger und Fremdling in dieser Welt. Heimat. Heimat ist da, wo du die längste Zeit verbringst. Die Ewigkeit ist länger als das kurze Erdendasein. Wo ist deine Heimat? Hängt dein Herz an deinem Haus, deinem Eigentum, an deiner Familie? Nichts gegen die Liebe zu Frau oder Mann und Kinder. Die Schrift fordert uns sogar auf, zu lieben und zu sorgen im Sinne von versorgen. Aber Frau, Mann und Kinder sind Geschenke Gottes, für die wir dankbar sein dürfen und können und ihn, den Geber aller guten Dinge, dafür danken und ihn umso mehr lieben. Unsere leibliche Familie aber ist vergänglich, auch wenn wir es manchmal nicht wissen wollen oder vergessen. Aber die Liebe zum Schöpfer aller Dinge reicht in die Ewigkeit hinein. Darum ist diese wichtiger. In den Versen 13 bis 16, dort steht: Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinne gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einen himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Diese alle in Vers 13, das sind Abraham, Isaak und Jakob. Und was ist das Verheißene, was sie nicht erlangt haben, also nicht empfangen haben, sondern nur von Ferne gesehen? Sie kannten die Ruhe Gottes noch nicht, das heißt die verheißende Erlösung. Sie sahen den Anbruch der Herrlichkeit Gottes noch nicht auf Erden. All das, was wir in Jesus Christus jetzt haben, wenn wir seine Kinder sind. Gott muss es unseren Patriarchen aber aufgezeigt haben, denn sie streckten sich ja danach aus und fingen an, in dieser Welt fremd zu werden und sich nach der zukünftigen Stadt zu sehnen, die von Gott gemacht ist. In den Versen 17 bis 32 erfolgt nun eine Aufzählung von Männern und Frauen, die Gott glaubten, und dadurch wurde ihr Leben massiv verändert. In den abgesteckten Rahmen können wir nicht auf jede Person und deren persönlichen Glauben eingehen, aber wir kommen dazu, wenn wir das jeweilige Buch uns ansehen und mit Gottes Geist versuchen, es auszulegen. Aber ob es Mose, ob es David oder Samuel war, sie alle werden uns als Glaubenshelden vorgestellt und doch wissen wir, weil die Bibel es selbst berichtet, dass unsere Glaubenshelden auch Sünder waren, so wie du, so wie ich. Gerechtfertigte Sünder zwar, aber Sünder. Ich möchte und will auch nicht ihre Heldentaten schmälern, die sie aus Glauben taten, sondern ich möchte fragen, ob es auch heute noch Glaubenshelden gibt. Nun, die Bibel wurde nicht fortgeschrieben, sie ist abgeschlossen. Was Gott zu sagen hatte, ist dort vermerkt und es muss uns genügen und wir sind dankbar dafür. Wenn sie aber fortgeschrieben wäre, würde mein Name, würde dein Name darin auftauchen? Als Glaubensheld? Als Glaubensheldin? Die Wahrscheinlichkeit ist da. Viele von uns haben einen radikalen Wechsel in ihrem Leben erfahren aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Manche stiegen aus wilden Ehen aus und verließen diese Beziehung, weil der ehemalige Partner oder Partnerin ihren Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi nicht teilen wollte. Manche wechselten ihren Beruf, obwohl sie gut verdienten, aber Gottes Ruf nach moralischer Integrität war größer und ihnen wichtiger. Manche gingen in den vollzeitlichen Dienst und verließen dafür ihre gesicherte Berufslaufbahn. Manche verließen ihre Heimat, Hab und Gut, weil sie ihren Glauben an Jesus Christus nicht abschwören wollten. Manche Frau verzichtete auf Ruhm und Karriere, weil sie ihre biblische Rolle als Ehefrau und Mutter ganz und gar ausfüllen wollte, Jesus zuliebe. Manche Jugendlichen steckten den Spott und den Hohn gleichaltriger Mitschüler weg, weil sie Jesus gefallen wollten und sich seiner nicht schämten. Manche. Es gibt so viele Beispiele für Glaubenshelden, auch heute noch. Auch wenn unsere Namen im Buch der Bibel nicht auftauchen werden, wissen wir doch, dass unsere Namen in einem anderen Buch stehen werden, das Buch des Lebens, aufgrund dessen wir ein Bleiberecht im Himmel haben werden. Nachzulesen, Philipper 4, Vers 3 und natürlich in der Offenbarung. Das Bleiberecht hat uns unser Herr Jesus Christus erworben, indem er für die Sünden der Gläubigen starb, indem er für sie das Sühnegeld zahlte mit seinem Blut. Warum sage ich hier explizit, dass er für die Gläubigen starb und nicht für die ganze Welt, so wie es auch an einer Stelle in der Schrift steht? Weil die Nichtgläubigen nichts von seinem Opfergang nach Golgatha haben. Sie stehen durch ihren Unglauben nicht im Buch des Lebens und bekommen somit das, was sie wollten, die Gottesferne. Ob es aber eine ewige Gottesferne ist, haben sie das bedacht? Vielleicht lässt sich der eine oder andere Mensch doch noch auf den lebendigen Gott hinweisen und nimmt das Gnadenopfer Christi an und verändert sein oder ihr Leben, so dass ein neues Leben, das eines Glaubenshelden oder einer Glaubensheldin entsteht. So wie es bei mir oder bei dir der Fall war. Darum, lasst uns nicht nachlassen mit dem Hinweisen auf unseren herrlichen Gott und seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Egal, ob im Missionseinsatz, auf der Straße oder im persönlichen Gespräch mit einem Menschen, den Gott dir vorsetzt, oder durch eine Predigt hier in dieser Gemeinde oder im Internet. Wir kommen zum letzten Punkt unserer Betrachtung. Sieg und Leid des Glaubens. In den Versen 32 bis 34 finden wir, und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen stopften Sie haben die Gewalt des Feuers gelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind aus der Schwachheit zur Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Die Schrift verzichtet hier darauf, alle Glaubenshelden zu erwähnen, die in den sonstigen Büchern der Heiligen Schrift der Bibel erwähnt werden. Aber erwähnt werden die Glaubenstaten, die wir ja auch zu gerne unseren Kindern in der Sonntagsschule vorstellen. Mit Gott kann man Großes erreichen. Aber wenn wir ehrlich sind, und seit unserer Bekehrung wollen wir ja ehrlich sein, müssen wir auch die Schattenseiten erwähnen, so wie die Schrift es selbst tut. Immer nur vom Sieg, vom Erfolg im Glauben und von Gebetserhörungen zu reden und alles andere wegzulassen, das grenzt schon fast an Unwahrheit. Denn der Glaube ist keine Erfolgsrechnung. Du darfst nicht meinen, nur wenn du gläubig genug bist, wird Gott es dir hier im irdischen Leben alles mit reichem materiellen Segen vergelten. So nach dem Motto, ich gebe dir meinen Glauben und du belohnst es mir auf dem Fuße mit Wohlstand, Ansehen und Erfolg. Wenn du das glaubst, dann hast du Tür und Tor für das Wohlstandsevangelium geöffnet. Du stehst dann auch in der Gefahr, mit diesem Glauben Schiffbruch zu erleiden. Denn wenn du in Prüfungen, also in Schwierigkeiten oder Not kommst, die nicht aufgehoben werden sofort wieder und nicht enden wollen, dann hast du scheinbar nicht genug Glauben bewiesen und gezeigt. Das denkst du zumindest und daran kannst du zerbrechen. Mach das nicht. Die Segnungen, die wir zu erwarten haben, wir Christen, sind geistlicher Natur, die uns in die herrliche Ewigkeit bringen. Denn es steht geschrieben in Epheser 1, Verse 3 bis 14, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach dem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in die Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammengefasst in den Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, wie wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Schwieriger Text, gebe ich zu. Was sind also die geistlichen Segnungen, die wir wiedergeborene Christen haben? Wir wurden erwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir Gott lieben dürfen und für ihn abgesondert in der Welt stehen, nach den Versen 4 bis 6. Wir sind von der Knechtschaft der Sünde erlöst und haben Vergebung unserer Sünden vor Gott, aber auch die Gerechtigkeit und Heiligkeit, die Jesus selbst beim Vater hat, nach den Versen 7 bis 10. Wir sind versiegelt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, den wir als Unterpfand bis zur Erlösung im Himmel haben und bleiben Kinder Gottes in Ewigkeit, nach den Versen 11 bis 14. Wenn du also im Himmel, wenn du im Himmel bist und eine Schlussrechnung deines Lebens machen würdest, dann hast du einen unendlich großen Gewinn durch den Glauben erwirtschaftet. Das gilt aber nicht für die irdische Zeit hier auf Erden. Geistlichen Gewinn ja, materiellen Gewinn nicht unbedingt. Der Weg in die Nachfolge Jesu als Jünger schließt nicht nur Gottes Nähe, seine Hilfe und seine Bewahrung ein, das bleibt auf jeden Fall uns auch erhalten, sondern er führt auch zum Verzicht und Opfer, manchmal auch in Not und Anfechtungen. Ich weiß nicht, ob Anfechtungen der inneren Art leichter sind als der äußeren Art. Unstimmigkeiten innerhalb der Gemeinde machen auf Glaubensgeschwistern das Leben schwer und führen zu Verdruss, Mutlosigkeit oder gar Streitereien. Das kann zum Bruch innerhalb der Gemeinde, innerhalb des Leibes Christi führen, wenn wir immer nur auf uns schauen und nicht auf ihn. Da ist es mit den Angriffen der äußeren Art einfacher. Sie schweißen uns zusammen eher, denn sie drängen uns zum Herrn. Aber selbst die Angriffe der äußeren Art hielten unsere Glaubenshelden nicht davon ab, an ihren Glauben festzuhalten. In den Versen 35 bis 37. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Auch das passierte mit den gläubigen Menschen nach der Aussage der Schrift. Und wir wissen, dass auch heute noch in einigen Ländern so passiert und passieren kann. Was ist am christlichen Glauben dran, dass man solche Dinge auf sich nimmt und sich weigert, den Glauben daran abzuschwören, so wie manche Folterknechte es gerne wollen? Die Verheißungen Gottes für die Treuen waren ihnen wertvoller und wichtiger als die Drangsale, die ihnen hier auf der Erde begegnen konnten. Sie hielten ihr Leben nicht fest, sondern blickten auf das, was danach kam. Das war ihnen wichtiger. Menschen können ihnen ihre Ehre und die Unversehrtheit des Leibes oder auch des Geistes nehmen, vielleicht sogar das Leben selbst, aber nicht ihre Zukunft beim Herrn aller Herren. Gott gab ihnen zur Belohnung etwas Besseres als das Leben hier auf Erden. Denn das Wort sagt sogar, dass die irdische Welt ihrer nicht wert war. Denn es heißt in Vers 38 bis 40, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Der christliche Glaube reicht in die Ewigkeit hinein. Es gibt die Verheißung, dass du Gemeinschaft mit deinem Schöpfer haben wirst. Eine Gemeinschaft, in der keine Tränen, kein Zank und Streit mehr ist. Eine Verheißung, dass du dort zur Ruhe kommen wirst und deine arg gebeutelte Seele dort eine ewige Heimat findet. Für mich geht es weniger um die Zusage, dass mir durch den biblischen Glauben die Gottesferne und die höllische Qual in der Ewigkeit erspart bleibt. Natürlich das auch. Aber wichtiger ist die Gemeinschaft mit meinem Schöpfer, der mich nicht nur erschuf, so wie ich bin, sondern der mich liebt, so wie ich bin. Und damit ich Gemeinschaft haben kann mit ihm, ging er zu dem, was eigentlich mir gegolten hätte. Er ging für mich an das Kreuz von Golgatha und nahm dort meine Sünde durch seinen Tod hinweg. Zu diesem Gott, zu diesem Jesus Christus möchte ich, will ich. Und ich bete, du auch. Ein bisschen merkwürdig ist der Schluss schon in den Versen 39 und 40. Sie, die alten Glaubenshelden, sollten sich nicht mit dem Licht zufrieden geben müssen, das ihnen das Alte Testament gab, sondern sie sollten mitgenommen werden in die Herrlichkeit des Neuen Testamentes, das sich doch besonders in der Offenbarung zeigt. Gott hatte auch für sie Besseres vorgesehen, das sie aber erst mit Entrückung der Gemeinde erfahren sollten. Die Toten werden zuerst auferstehen und zum Herrn kommen, dann werden die Lebenden in einem Nu, also zur gleichen Zeit, mit ihnen zum Herrn Jesus Christus und seiner Herrlichkeit entrückt werden. Und dann werden sie vollendet werden, genau wie wir. Die Hebräer im Hebräerbrief standen vor der Verfolgung und mussten abwägen, was ihnen ihr Glaube wert war. Dem die Vergebung seiner persönlichen Schuld und ewige Herrlichkeit beim Schöpfer mehr wert war als die Schätze dieser Welt, für den war es leicht, sich zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob sich alle hier im Saal oder vor dem Bildschirm entschieden haben, ein Glaubensheld oder eine Glaubensheldin zu sein. Was musst du tun, um ebenfalls ein Held oder eine Heldin zu sein? Du musst Jesus Christus vertrauen, der nur das Beste für dich will, ihm anhängen und nur von ihm Weisung für dein Leben erwarten und ihm zum Mittelpunkt deines Lebens machen, mit ihm leben und somit an ihn glauben, an seinen Namen glauben, so wie die Schrift es sagt, nicht mehr und nicht weniger. Und was gibt dir der Glaube? Er gibt uns Leben. Hier lebenswertes Leben, dort ewiges, herrliches Leben. Denn es heißt in Johannes 20, Vers 31, diese, also die Zeichen und Wunder, die Jesus tat, sind aber geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Es ist kein Sprung ins Ungewisse, denn vorher haben schon Tausende, ja Millionen diesen Schritt des Glaubens gewagt und wurden nicht enttäuscht. Aber alle wurden enttäuscht, die ihr Vertrauen auf das Irdische setzten und das Himmlische außer Acht ließen. Gebe Gott, dass auch heute noch Glaubenshelden aufstehen. Amen. Herr, du hast Menschen in eine Hand genommen, hast aufgezeigt, dass du bist, dass du mit ihnen leben möchtest. Sie sind zu dir gekommen und haben ihre Schuld dir bekannt und haben ein Leben mit dir geführt, das lebenswert wurde. Herr, du gibst das Leben. Du möchtest, dass jeder Mensch richtiges Leben hat. Aber viele sagen nein. Herr, lass uns zu Boten deiner werden. Lass uns aussprechen, dass Gott lebt, dass Gott vergibt, dass man sich nur hinwenden muss an diesen vergebenden, liebenden Gott. Hilf im Gespräch mit unseren Verwandten, die noch so ferne stehen. Hilf im Gespräch mit denen am Arbeitsplatz, mit denen wir ab und zu mal reden. Hilf, dass wir dich bezeugen können, aus deiner Kraft heraus, aus der Liebe heraus, die du für uns hast und die wir für dich haben. Herr, wir selbst können es nicht, es sei denn, du wirkst das in uns. So bitten wir doch, Herr, für die, die wir lieb haben und die, die uns nahestehen. Herr, errette auch sie. Amen.